Guten Morgen. Es gibt ein sehr legendäres YouTube-Video. Vielleicht kennt ihr das, ich hoffe, ihr kennt es. Kranführer Ronny heißt es. Ja, okay, ich kenne einen. Kranführer Ronny rastet in diesem Video komplett aus. Und zwar aus folgendem Grund: Der Kranplatz ist nicht ordentlich verdichtet, sodass er seinen Kran da nicht vernünftig aufbauen kann. Und in anderthalb Minuten geht er komplett durch die Decke. Guckt euch mal an, wenn ihr es nicht kennt. Sehr zu empfehlen. Meines Erachtens ist es pures Comedy-Gold, weil jeder seiner Sätze irgendwie sehr, sehr legendär sind. Nicht nur der Satz, Kranplätze müssen verdichtet sein, sondern auch zum Beispiel Aussagen wie, Nichtskönner sind das, originale Nichtskönner. Vielleicht ist euch das schon mal begegnet, die Bezeichnung. Das ist ja ein originaler Nichtskönner. Bei mir in der Heimat im Westerwald war das bei Leuten meines Alters auf jeden Fall Teil des Sprachgebrauchs. Dank Kranführer Ronny. Ich musste bei der Vorbereitung der Predigt an dieses Video denken. Weil unsere neue Predigtserie, die heute startet, den Titel trägt Unfähig. Gottes Geschichte mit Menschen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch so wie mir teilweise. Ich habe manchmal das Gefühl, so ein originaler Nichtskönner zu sein. Wenn man merkt, was man so alles nicht kann. Man ist vielleicht in einer Sportart gut, aber höchstwahrscheinlich in Dutzenden oder Hunderten halt nicht. Man spielt vielleicht ein Instrument gut, ich nicht mal das, aber selbst wenn man eins gut spielt, spielt man Hunderte wahrscheinlich nicht gut. Es gibt vielleicht ein, zwei Sprachen, die man gut sprechen kann oder maybe not so good. Aber so oder so gibt es hunderte Sprachen, die einem komplett Spanisch vorkommen. Das, was ich nicht kann, das, von dem ich keine Ahnung habe, ist doch deutlich größer als das bisschen, was ich kann. Originaler Nichtskönner. Und ja, irgendwie auch, wenn es um diese ganzen Glaubensdinge geht, oder? So häufig geht es ja auch hier bei Mittendrin in Predigten darum, was wir als Menschen alles nicht können. Zum Beispiel, wie wir uns nicht durch unser Tun Gottes Annahme erarbeiten können. Wie wir noch so viel tun könnten, aber trotzdem nicht Gottes Maßstab genügen würden. Wie wir als Menschen nicht sündigen können. Wie wir ohne Gott überhaupt nichts sind. Wie wir Gnade brauchen, weil wir Sünder sind. Alles, was wir nicht können. Und dieses alles ist die erste Hälfte der guten Nachricht. Wir sind originale Nichtskönner. Und es stimmt. Vor allem, wenn es um diese Glaubensdinge geht. Mir ist total klar, dass man statt zu sagen, ey, ja, ich kann 185 Sportarten nicht, kann man genauso gut auch sagen, ey, ich kann einen Sportart gut oder so. Und da ist es irgendwie einfach eine Sache, wie man darauf guckt. Statt rumzumeckern, was man alles für Sprachen nicht kann, kann man sich auch darüber freuen, über die Sprachen, die man sprechen kann. Aber gerade wenn es um diese Glaubensdinge geht, da lässt sich das nicht einfach umdrehen. Da bleibt es bestehen, das, was wir nicht können, weil das eine biblische Wahrheit ist. Und das ist Teil des Evangeliums. Mit einem ganz großen Aber. Ich glaube, ich würde sogar so weit gehen, eine Sache, die manchmal auch in Predigten hier bei Mittendrin zu kurz kommt, ist die sehr wichtige Tatsache, ja, wir sind unfähig als Menschen, mit dem, was wir tun und was wir können, uns Gottes Liebe und Annahme zu erarbeiten. Das geht tatsächlich nicht, weil wir dem Maßstab nicht genügen. Aber Gott schenkt sie uns gerne. Das ist die zweite Hälfte der guten Nachricht, geschenkte Gnade. Aber ich glaube, gerade bei diesem zweiten Teil lassen wir manchmal eine Sache vielleicht so, manchmal vergessen wir da, glaube ich, was. Nämlich, Gott setzt uns nicht einfach auf Null, so wie man einen negativen Kontostand ausgleicht, sodass jemand wieder auf Null ist. Hey, ich schenke euch Vergebung, Schwamm drüber, die Null steht da jetzt wieder, aber bitte strengt euch jetzt ein bisschen an, ja? Sondern darüber hinaus befähigt Gott uns auch, stattet uns mit dem aus, was wir als jetzt Kinder Gottes brauchen, hilft uns als Christen hier in der Welt zu leben, schenkt uns seinen Geist, der in uns lebt und wirkt, begleitet, tröstet, befähigt, rüstet aus, kümmert sich, liebt. Aus diesem Minus ist keine Null geworden, sondern ein dickes, fettes Plus. ich vergebe dir und ich lade dich dazu ein, mir nachzufolgen, mir zu vertrauen, daran zu glauben, dass ich da bin und für dich da bin. Dieses fette Plus begegnet einem in der Bibel zum Beispiel auch in Aussagen wie in Markus 9, Vers 23, wo Jesus einem Mann antwortet, hey, für den, der glaubt, ist alles möglich. Oder im Philipperbrief, wo Paulus schreibt, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Alles möglich, nichts unmöglich. Puh, das sind ganz schön große Kategorien. Wie passt das zusammen? Also, weil auch für mich als Christen fühlt sich teilweise trotzdem so an, als könnte ich, ich will jetzt nicht sagen, ich könnte nichts, aber irgendwie wenig. Vor allen Dingen bei der Größe der weltweiten Herausforderungen, aber auch hier in Kirche gibt es so vieles, was echt komplex ist und einem über den Kopf wächst. Wie passt es zu solchen Aussagen, was mir als Mensch, der zu Jesus gehört, alles möglich ist? Sind wir jetzt fake oder unfake? Originale Nichtskönner oder halt Könner? Wenn du dir diese Frage auch stellst, dann herzlich willkommen in der neuen Predigtserie. Wenn du dir diese Frage bisher nicht gestellt hast, herzlich willkommen in der neuen Predigtserie und Einladung an dich in den nächsten Wochen, wenn es darum geht, ob wie wir Menschen fake oder unfake sind, zu entdecken, wie Gott mit Menschen Geschichte schreibt. Wir werden uns in dieser Serie verschiedene Personen angucken, die Gott auf besondere Art gebraucht hat, berufen hat, eben mit denen er Geschichte schreibt und uns auch die Frage stellen, was sind das für Leute? Was macht die denn so besonders? Und ich verrate jetzt schon mal, eigentlich sind es gar nicht so sehr die Leute, die so besonders sind und auch nicht deren riesiger Glaube, der so besonders vorbildhaft ist oder so, sondern es ist der Gott, der sie beruft. Der ist besonders. Der schreibt Geschichte. Und ich vermute ganz stark, dass diese Aussage sich in den nächsten Wochen immer und immer und immer wiederholen wird. Und ich glaube, das ist gut, dass sich das wiederholen wird. Weil es ist gut, dass wir immer und immer und immer und immer wieder daran erinnert werden. Nämlich daran, wie Gott Menschen befähigt und dass er es ist. Dass wir daran erinnert werden, was durch ihn möglich ist und durch seine Kraft für die, die zu ihm gehören. In dieser Serie starten wir heute mit einer der zentralsten Personen des Alten Testaments, würde ich sagen, und zwar mit Mose. Mose war im Prinzip der Anführer seiner Zeit und auch der Prophet seiner Zeit, von Gott eingesetzt, um Botschaften von Gott an das Volk weiterzugeben. Er hat das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten rausgeführt, durch die Wüste, 40 Jahre lang, hat Lieder geschrieben, hat auf Gott vertraut, war der demütigste Mensch seiner Zeit, sagt er in einem Vers über sich selber, hat Kriege geführt, dem ägyptischen Herrscher die Stirn geboten, er hat den Bund zwischen Gott und dem Volk geschlossen. Was für ein Typ! Vor allem, wenn man bedenkt, dass er auf all das eigentlich so gar keinen Bock hatte. Und darum geht's heute. Gottes Geschichte mit einem, der einfach keine Lust hatte. Ein Teil des Dialoges zwischen Gott und Mose schauen wir uns jetzt gleich an. Der Text ist, eigentlich nur ein Ausschnitt aus dem Auftrag, den Mose erhält, nämlich eben nach Ägypten zu gehen und erstmal den Israeliten zu sagen, dass Gott ihr Leid sieht, dass ihm das nicht egal ist. Und ihnen dann zu sagen, dass Gott ihn, also Mose, geschickt hat, um sie zu befreien. Und das alles soll er dann auch dem Pharao sagen, dem ägyptischen Herrscher. Er soll ihm sagen, ey, lass die Israeliten, die du als Arbeitssklaven missbrauchst und deren kostbare Arbeitskraft du dir hier kostenlos nimmst, um dein Reich zu bauen, lass die bitte gehen. Und zwar einfach so. Undankbare Aufgabe, große Aufgabe, das ist das, was Mose tun soll. Und ganz, ganz kurz zum Setting, bevor Emanuel jetzt den Text liest. Gott spricht auf, ich würde schon sagen, abgefahrene Art zu Mose, nämlich aus einem Busch, der brennt, aber gleichzeitig nicht verbrennt. Und mitten aus diesem Busch hört Mose Gottes Stimme, der ihm sagt, was er ihm vorhat. Er erklärt ihm erst ein paar Sachen, was diesen Auftrag angeht. Und jetzt hören wir rein in den Dialog zwischen Gott und Mose.
Mose wandte ein. Was ist, wenn die Israeliten mir nicht glauben und nicht auf mich hören? Bestimmt sagen sie, der Herr ist dir gar nicht erschienen. Da fragte ihn der Herr, was hast du da in der Hand? Einen Stab, erwiderte Moses. Wirf ihn auf den Boden, befahl der Herr. Mose gehorchte und sofort verwandelte sich der Stab in eine Schlange. Erschrocken wich Mose zurück. Der Herr aber forderte ihn auf, pack die Schlange beim Schwanz. Mose griff nach ihr und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stab. Der Herr sagte, tu dies vor den Augen der Israeliten, dann werden sie dir glauben, dass ich, der Herr, dir erschienen bin. Der Gott ihrer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und nun steck deine Hand in dein Gewand. Mose gehorchte und als er die Hand wieder herauszog, war sie plötzlich schneeweiß. Sie war aussätzig geworden. Steck deine Hand noch einmal in das Gewand, befahl der Herr. Als Mose sie dann wieder herauszog, war der Aussatz verschwunden. Die Hand war so gesund wie der Rest seines Körpers. Gott sagte, wenn die Israeliten dir nicht glauben und das erste Zeichen nicht beachten, werden sie sicher nach dem zweiten Zeichen auf dich hören. Wollen sie dir aber trotz dieser beiden Zeichen nicht glauben und deine Botschaft nicht beachten, dann schöpfe Wasser aus dem Nil und gieß es auf den Boden. Dieses Wasser wird zu Blut werden. Ach Herr, entgegnete Mose, ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Auch jetzt, wo du mit mir sprichst, hat sich daran nichts geändert. Zum Reden habe ich einfach kein Talent. Die Worte kommen mir nur schwer über die Lippen. Aber der Herr sagte, wer hat denn den Menschen einen Mund gegeben? Und wer ist es, der sie stumm oder taub, sehend oder blind macht? Das bin doch wohl ich, der Herr. Darum geh jetzt. Ich bin bei dir und werde dir sagen, was du reden sollst. Doch Mose bat, ach Herr, sende doch, wen du senden willst. Da wurde der Herr zornig und erwiderte, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron, der Levit, sehr gut reden kann? Er ist schon unterwegs und kommt dir entgegen. Er wird sich von Herzen freuen, wenn er dich wieder sieht. Sag ihm, was er den Israeliten ausrichten soll. Ich will bei euch sein, wenn ihr reden müsst, und ich werde euch zeigen, was ihr tun sollt. Aaron soll an deiner Stelle zu den Israeliten sprechen. Was du ihm aufträgst, soll er ausrichten. Als hätte ich es selbst ihm gesagt. Und jetzt nimm deinen Stab, denn mit ihm wirst du die Zeichen tun, die deinen Auftrag bestätigen.
Ich habe es als Kind und eigentlich auch noch als Teenie gehasst, wenn meine Mama mir gesagt hat, ich solle mir einen Arzt oder Friseur oder was weiß ich Termin am Telefon machen. Ich empfand es als wirklich große Aufgabe und Herausforderung, mit jemandem Fremden am Telefon reden zu müssen, was zu managen, aus meiner Sicht. Und dann habe ich irgendwann angefangen, immer so mir Argumente zu überlegen, warum ich für diese Aufgabe definitiv nicht der Richtige bin. Weil meine Mama ja eigentlich eh auch viel besser über den Kalender Bescheid weiß. Weil sie oder mein Papa mich ja so oder so dahin fahren müssen. Ich kenne die Nummer auch gar nicht und Mama, kannst du das nicht einfach machen? Bisschen so kommt mir Mose hier vor. Also, es ist jetzt nicht unbedingt vergleichbar, Zahnarzttermin ausmachen und das Volk Israel aus der Sklaverei führen. Aber irgendwie wirkt es doch so, oder? Mose will diese Aufgabe nicht machen. Und er fängt an, sich irgendwie so Ausreden zu überlegen, warum er nicht der Richtige ist. Was ist, wenn sie mir nicht glauben werden? Was ist, wenn sie nicht auf mich hören? Was ist, wenn sie mir sogar widersprechen? Gott, ich bin kein guter Redner. Ich kann es einfach nicht. Ich lispel oder stammel oder auf jeden Fall kann ich nicht mit Worten. Und das war schon immer so. Und dann final, oh Gott, ey, schick doch, wen du schicken willst. Was da nicht steht, aber so klingt es für mich. Schick, wen du schicken willst, aber bitte nicht mich. Gott ruft, hat eine Aufgabe für Mose, aber der will nicht. Gottes Geschichte mit einem, der einfach keine Lust hat, ist eine Geschichte darüber, wie sehr Gott sich kümmert, wie er da ist für die, die zu ihm gehören und wie er sich wünscht, dass Menschen ihm vertrauen. Und es steckt in der Art, wie Gott auf Moses Einwände reagiert. Und das schauen wir uns jetzt an. Denn bevor er ganz am Ende sagt, jetzt nimm deinen Stab und geh, macht er ihm drei Dinge deutlich und um die soll es gehen. Nämlich, Gott zeigt Mose, was er kann. Mit er meine ich Gott. Gott zeigt Mose, was Gott kann. Gott zeigt Mose, wer er ist. Und Gott zeigt Mose, wie er sich kümmert. Also was Gott kann, wer er ist und wie er sich kümmert. Moses erste Ausrede oder irgendwie auch sein erster Einwand ist, Was ist, wenn die Israeliten mir nicht glauben? Wenn sie sagen, ey, Gott hat überhaupt nicht mit dir geredet, das hast du dir doch ausgedacht. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, das ist ein plausibler Einwand. Sag ich als oft eher so ein bisschen skeptischerer Zeitgenosse. Wieso sollten die Israeliten Mose glauben? Mose war Jahre vorher aus Ägypten abgehauen, weil er jemanden umgebracht hat. Wieso sollten Leute diesem weggelaufenen Gewaltverbrecher Glauben schenken? Mose ist sich unsicher darin, ob die Leute ihm folgen werden, wenn er davon erzählt, wie Gott gewirkt hat und was er vorhat. Und darauf reagiert Gott jetzt und zeigt Mose, was er kann, wie er wirkt. Er macht es mit drei Wundern, was so ein bisschen nach, wenn man sich die durchliest, nach Zaubertricks klingt, nur dass es wirklich übernatürliches Wirken Gottes war. Und nicht nur ein Trick. Ein Stock, der zur Schlange wird, eine Hand, die aussätzig wird oder Lepra vielleicht auch, sowas in der Art, und Wasser aus dem Nil, das zu Blut wird. Mit diesen drei Wundern wirbt Gott um Vertrauen bei Mose. Auch dadurch und weil darin tiefere Bedeutungen stecken. Ich gehe die Sachen mal durch. Aus dem Stock wird eine Schlange. Die Schlange war das Symbol des ägyptischen Herrschers. Vielleicht kennt ihr, das ist eigentlich ziemlich bekannt, diese Tutanchamun-Büste, die, glaube ich, in Berlin sogar in einem Museum, auf jeden Fall in einem Museum ausgestellt ist. Dieses Tutanchamun war ja ein sehr bekannter Pharao und zwar primär deswegen, weil man sein Grab gefunden hat. Und diese Krone, die zierte eine Schlange. Das war dieses Symbol für die ägyptische Herrschaft. Das Zeichen der Macht und auch einer der ägyptischen Götter. Und Gott drückt mit diesem Wunder aus, ich bin stärker als der Pharao. Und er fordert Mose auf, packt die Schlange hinten beim Schwanz. Packt die ägyptische Herrschaft, packt den Herrscher beim Schwanz. Und das ist, ich weiß, ich kenne mich nicht mit Schlangen aus. Aber eine Sache glaube ich zu wissen, wenn man eine Schlange an einer Stelle nicht anfassen sollte, dann am Schwanz. Weil wenn man eine Schlange irgendwie wirklich mal anfassen will, sollte man sie, glaube ich, am Kopf oder direkt hinterm Kopf packen, sodass sie einen nicht beißen kann. Und Gott fordert Mose ja auf, hey, fass diese Schlange an ihrer gefährlichsten Stelle an. Und Mose gehorcht komischerweise. Hier gehorcht er. Und die Schlange wird wieder zum Stock. Gott hat die Macht über den Pharao, auch wenn es gefährlich wird. Und Gott hat die Macht über Mose. Mose hat, das wird hier schon deutlich, aber auch in den Texten davor, die wir jetzt nicht gelesen haben, sehr, sehr gering von sich gedacht. Er hielt sich für unwürdig. Das zeigt sich hier im Text und also vor allen Dingen so in diesem, was er alles nicht kann und was er sich nicht zutraut. Und wie reagiert Gott darauf? Hey Mose, du machst es schon. Hey, glaub an dich. So unwürdig bist du gar nicht. Glaub an die Kraft in dir. Würde Gott zumindest gesagt haben, wenn er Abbild unserer Kultur wäre, in der man Stärke, Liebe, Vertrauen, all das in sich selbst finden soll. Was Gott aber macht, ist das Gegenteil. Erstmal macht er Mose noch unwürdiger. Er lässt ihn aussätzig werden. Das steht in Vers 6. Aussatz oder Lepra waren ja irgendwie Hautkrankheiten und, glaube ich, die krassesten, die irgendwie möglich waren. Zu der Zeit hatte das zur Folge, dass Leute nicht mehr Teil der Gemeinschaft sein durften, Ausgestoßene waren. Man kennt ja dieses Sprichwort, jemanden behandeln, als wäre er aussätzig. Das kommt nicht von ungefähr. Hey Mose, du denkst, du bist unwürdig? Hier, Aussatz. Jetzt bist du noch unwürdiger. Aber das ist nicht Sadismus von Gott, sondern indem er ihn direkt danach natürlich heilt, macht Gott Mose deutlich, dass er auch stärker ist als Gesundheit und Krankheit. Dass er uns und unsere Körper in seiner Hand hat. Und da sind sie gut aufgehoben. Gott wollte Mose damit keine Angst machen, sondern ihm zeigen, Mose, egal wie unwürdig du dich fühlst, wie klein du von dir denkst, ich habe alles im Griff. Ich bin würdig. Und es kommt darauf an, wen ich in dir sehe und nicht, wie du von dir denkst. Und auch das dritte Wunder, das Wasser aus dem Nil, das zu Blut werden wird, das ist ja jetzt was, was Gott in dem Moment gar nicht macht, sondern vielmehr ankündigt, hat eine tiefere Bedeutung, die man sich vielleicht auch recht leicht vorstellen kann. Der Nil war und ist nach wie vor die Hauptlebensader in Ägypten, die wichtigste Wasserquelle. Und Gott macht hier deutlich, ich bin der Herr, über Leben und Wasser. Ich bin Herr über meine Schöpfung. Die Ägypter sollen nicht den Nil als Gottheit anbeten, was sie damals gemacht haben, sondern mich. Ich kann mit einem Schnipsen dieses kostbar wertvolle Nilwasser in stinkendes Blut verwandeln. Ich habe die Welt in meiner Hand. Gott zeigt Mose durch diese drei Zeichen oder Wunder, was er kann. Er ist stärker als der Pharao, hat auch Mose und dessen Körper und sein Befinden in seiner Hand und er ist Herr über die Schöpfung. Und dadurch fragt er Mose indirekt, Mose, vertraust du mir? Vertraust du mir, dass mir nichts unmöglich ist? Also wirklich nichts. Wie würdest du darauf antworten? Weil anscheinend ist die Antwort gar nicht so leicht. Schau mal, zu Mose spricht Gott durch einen brennenden Busch, der aber gleichzeitig nicht verbrennt und tut Wunder direkt vor seinen Augen. Und trotzdem fällt Mose es schwer, Gott zu vertrauen. Klar, die Aufgabe war auch wirklich groß, aber genau deswegen macht Gott ihm ja deutlich, was er kann. Aber Mose hat Angst, und zwar Angst vor dem, was kommen wird, was vor ihm liegt. Er traut sich das vor ihm Liegende nicht zu und traut es auch irgendwie Gott nicht so richtig zu. Weshalb Gott darum wirbt, dass er gar nicht auf sich vertrauen muss, sondern auf Gott vertrauen darf. Mose, nicht in dir liegt diese Fähigkeit, sondern in mir, sagt Gott quasi. Mach dir keine Sorgen, ich werde diese Dinge bewirken und die Israeliten werden dir glauben. Mach dir keine Sorgen um das, was vor dir liegt. Und eigentlich finde ich es schön, dass Mose noch zögert, weil es uns als heutigen Lesern hilft zu sehen, wie Gott weiter um Vertrauen wirbt. Und zwar macht er das durch das, was er kann. Das war jetzt dieser erste Abschnitt mit diesen Wundern. Und jetzt macht er das weiter, und zwar indem er Mose zeigt, wer er ist. Moses zweiter Einwand ist, dass er nicht reden kann. Konnte er noch nie, die Zunge ist schwer, er hat einfach kein Talent, die Worte wollen nicht raus. Gott, hast du nicht einen Bürojob für mich? Aber nichts mit Menschen, bitte. Und bloß nicht vor Leuten reden müssen. Der erste Einwand von Mose richtete sich auf das, was vor ihm liegt, dass man ihm nicht glauben wird. Sein zweiter Einwand richtet sich eher nach hinten so ein bisschen. Hey, ich konnte noch nie gut reden. Das war doch schon immer so. Und damit wirft er eigentlich Gott auch vor, hey Gott, das müsstest du doch wissen. Gott, wenn du wissen würdest, wer ich bin, hättest du mich nicht berufen. Und wie reagiert Gott darauf? Mose, wenn du wissen würdest, wer ich bin, wärst du schon längst in Ägypten. Gott zeigt Mose, wer er ist. Gott ist der, der Menschen ihren Mund gibt, sagt er selbst. Er macht stumm, taub, blind, sehend. Das sind große Aussagen. Und auch hier zeigt Gott wieder, Mensch Mose, ich kümmere mich doch darum. Ich bin bei dir und werde dir sagen, was du reden sollst. Ich bin der Schöpfer, dein Schöpfer. Hier zeigt sich wieder das gleiche Prinzip wie im ersten Abschnitt. Und zwar, Mose sagt, ich bin ein schlechter Redner, schon immer gewesen, so bin ich halt. Und Gott sagt dann nicht, ach, jetzt stell dich mal nicht so an. So ein schlechter Redner bist du doch gar nicht, du machst es schon. Oder irgendwie sowas in der Art. Also Gott ermutigt nicht durch das, was eh schon in mir ist, was ich kann oder vielleicht auch nicht kann, sondern er geht überhaupt nicht darauf ein. Denn darauf kommt es überhaupt nicht an. Ob Mose nun ein, keine Ahnung, so ein menschlicher Schweigefuchs war oder das Gegenteil, so der Inbegriff eines mitreißenden, charismatischen Redners, das spielt für Gott überhaupt keine Rolle. Weil es hier gar nicht um Moses Fähigkeiten und Unfähigkeiten geht. Gottes Reaktion ist, Vers 11, 12, ich bin der Herr über die Stimme und ich bin bei dir und ich werde dir sagen, was du reden sollst. Also, ich kümmere mich. Und das bedeutet auch, Gott ist völlig bewusst, wie es um Mose steht. Er kennt Moses Fähigkeiten und Unfähigkeiten. Und er macht ihm deutlich, mein Freund, darauf kommt es doch gar nicht an. Denn ich bin alle Fähigkeit in einer Person. Ich bin alle Fähigkeiten, die du brauchst. Schau nicht so sehr darauf, wer du halt schon immer warst oder wer du halt bist, sondern schau auf mich und wer ich schon immer war und immer noch bin und sein werde und wer du durch mich bist. Und Mose kommt an den Punkt, dass ihm die Ausreden ausgehen. Und er kommt zu dem, ich finde, so lese ich es zumindest, zu dem deprimierten Schluss, ach Gott, send doch, wen du senden willst. Ich lese es tatsächlich eher so, als dass er damit eigentlich sagt, sende doch, wen du senden willst, aber bitte nicht mich. So wie, mach doch, was du willst, meistens ja doch eher bedeutet, mach doch, was ich will. Sende, wen du senden willst, aber nicht mich, weil eigentlich hat Gott ja sehr, sehr, sehr deutlich gemacht, wen er senden will. Mose, der aber nicht will. Und auch auf diesen letzten Einwand reagiert Gott meines Erachtens wieder so genial. Bisschen wütend auch, aber kann man irgendwie auch verstehen. Weil selbst in dieser Wut zeigt sich Gottes geniales Herz. Und zwar dadurch, dritter Punkt, wie er sich um Mose kümmert. Mose, jetzt hör mir endlich zu. Finde ich, so klingt es so, als wenn er ihm so richtig deutlich machen will, Mose, jetzt wird's ernst. Wieso vertraust du mir nicht? Denkst du, ich wüsste nicht, dass dein Bruder ein guter Redner ist? Er ist schon längst auf dem Weg zu dir. Er freut sich auf dich. Gott kümmert sich. Aaron, so heißt Moses Bruder, war schon auf dem Weg und zwar längst bevor bei Mose die große Unlust ausgebrochen war. Längst bevor er sich bei Gott über die Aufgabe beschwert hat. Gott sagt, er ist schon unterwegs. Nicht erst seit Mose am Meckern ist. Gott hatte sich längst um die jetzige Situation von Mose gekümmert. Mose schaut nach vorne und hat Angst davor, dass man ihm nicht glaubt. Angst vor der Zukunft. Er schaut nach hinten und auf sich und stellt fest, dass er irgendwie schon immer ein schlechter Redner war und ist auch damit unzufrieden. Und er resigniert und schaut aufs Hier und Jetzt und stellt fest, oh Gott, bitte schick jemand anderen. Ich will es nicht machen. Und statt, dass Gott jetzt endlich auch mal die Schnauze voll hat von so viel Unwillen, zeigt der Mose, wie er sich längst gekümmert hat. Und er bekräftigt nochmal, in Vers 15 steht es, was er eh schon vorher versprochen hat. Ich will bei euch sein, wenn ihr redet, und ich werde euch zeigen, was ihr tun sollt. Ich mach das, Mose. Checkst du es jetzt endlich? Es kommt nicht auf das an, was du kannst oder nicht, sondern darauf, was ich kann und wer ich bin. Und das werde ich durch dich tun. Es ist meine Fähigkeit. Und jetzt nimm den Stab und geh. Ich bin bei dir. Geh mit Gott, aber geh. Und würde man hier weiterlesen, dann würde man davon lesen, wie Mose ging. Seinen Bruder traf, der sich wirklich freute und Gottes Auftrag ausführte. Und das Kapitel endet mit zwei kurzen Sätzen. Das Volk Mose tat all diese Wunder, die Gott ihm vorgegeben hatte. Und das Volk Israel glaubte ihm und betete an. Das ist die Reaktion des Volkes. Und Gott hat seine Versprechen gehalten. Alle. Was hat das mit uns zu tun? Ist ja schon ein bisschen länger her, das, was hier beschrieben wird. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch dazu berufen ist, das Volk Israel aus der Sklaverei zu führen. Ich glaube nicht. Trotzdem gibt es sehr viele, sehr wichtige Parallelen zwischen Mose und uns heute. Gott beruft Mose dazu, etwas zu tun, nämlich eben die Israeliten aus der Sklaverei führen. Er bekommt einen, ich würde es einfach mal Tu-Auftrag nennen. Wenn du Christ bist, zu Jesus gehörst, hast du auch einen Tu-Auftrag. Jesus beauftragt jeden seiner Nachfolgerinnen und Nachfolger, die Christen, dazu, von ihm weiterzuerzählen. Das kann 1000 verschiedene Formen haben, von hier irgendwie hier oben stehen und predigen, über einfach antworten, wenn der Nachbar eine Frage hat zum Glauben oder so, bis hin zu auch sowas wie gastfreundlich sein, Jesu Liebe anfassbar werden lassen und noch vieles, vieles mehr. Kleine Gesten, ehrliche Worte und auch Taten. Dazu sind alle Christen beauftragt. Außerdem kann es sein, dass Gott Leuten deutlich macht, dass er darüber hinaus eine Berufung ausspricht, also jemandem deutlich machen will, hier für dich habe ich hier deinen bestimmten Platz. Zum Beispiel sowas wie als Pastor in der Kirche oder auch in deiner Firma, deiner Arbeitsstelle oder auch sowas wie investier dich in diese Beziehung mit dieser bestimmten Person. Nicht immer, aber manchmal macht Gott Menschen sowas deutlich. Und man darf ihn sogar danach fragen. Das ist richtig cool. Also ich würde das eine vielleicht spezielle Berufung nennen. Man darf Gott fragen, ob er sowas für einen hat, ob er will, dass man an diesem bestimmten Ort das und das tut. Und für all das gilt, also für diese sehr allgemeine, den Auftrag, der allen Christen gilt, wie auch eine spezielle Berufung, für all das gilt das, woran Gott Mose erinnert hat. Hey, denk an das, was ich kann. Denk daran, wer ich bin. Und denk daran, wie ich mich um dich kümmere. Es ist ein Wegschauen von meinem Vermögen und Unvermögen und ein Hinschauen auf Gott, der verspricht, ich mache das. Aber dieser Tu-Auftrag ist eigentlich nur unser zweiter Auftrag. Der erste Auftrag ist, sei. Ein Sei- oder Seins-Auftrag, wenn man das so nennen kann. Sei Kind Gottes. Du darfst einfach sein. Du bist nicht Christ wegen deines Tuns, sondern weil du dank Jesus jemand Neues bist, weil er dich neu gemacht hat. Wenn du zu Jesus gehörst, dann ist deine erste Berufung von ihm an dich nicht, tu etwas, sondern er beruft uns einfach zu sein, Kind Gottes sein. Und es gilt eigentlich sogar schon hier bei Mose, der ja gelebt hat, lange bevor Jesus Mensch wurde. Gott beruft Mose, was zu tun. Aber gerade dieser Dialog zeigt für mich auch, dass Gott Mose erstmal beruft zu sein, nämlich abhängig von Gott zu sein. In Beziehung mit ihm zu sein, im Vertrauen mit ihm zu sein. Das ist ein Seinsauftrag. Und das ist unser erster Auftrag, den jeder als Christ hat. Und ich habe euch am Anfang nicht nur Kranführer Ronny als Zitat abgedruckt, sondern auch ein irgendwie auch ein bisschen witzig klingendes Zitat von Albert Einstein abgedruckt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, in welchem Zusammenhang er das gesagt hat, aber ihr könnt mal gerne die erste Seite im Programmheft aufschlagen. Er drückt, finde ich, auf genialste Art genau das nämlich aus. Und das ist eine tiefe Wahrheit des christlichen Glaubens. Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allen Dingen ein Schaf sein. Auf den christlichen Glauben bezogen heißt es, um zu Gottes Familie zu gehören, musst du vor allem ein Kind Gottes sein. Und da komme ich auch wieder ganz zum Anfang, was ich ganz am Anfang gesagt habe, als Einleitung. Das ist ja überhaupt nichts, was wir uns erarbeiten können, sondern was Jesus in seiner Gnade schenkt. Und er schenkt es dir, dieses neue Sein. Sei Kind Gottes, leb als Kind Gottes. Das ist unser Seinsauftrag, für den wir aber nichts tun müssen, sondern den Jesus für uns erfüllt. Der Tu-Auftrag kommt erst danach. Und gerade da zeigt dieser Text so schön, dass es auch gar nicht wirklich um Können und Nicht-Können geht, sondern auch da über allem steht, wer Gott ist, was Gott kann, wie Gott sich kümmert. Denn das gilt. Das hat er auch in Jesus gezeigt. In Jesus hat sich gezeigt, wer Gott ist, was Gott kann, wie Gott sich kümmert. Und daran erinnert er seine Kinder durch seinen Geist, der in uns lebt. Er erinnert uns daran, wer Gott ist, was Gott kann, wie Gott sich kümmert. Und ich finde, das zeigt sich so genial zusammengebunden in dieser Frage, die in Vers 14 Gott Mose stellt. Die finde ich irgendwie wie die zentrale Frage des ganzen Textes. Und ich finde, die gilt auch uns. Dieses, weiß ich denn nicht das, womit Gott ausdrückt, hey, ich kümmere mich doch um dich, Mose. Ich weiß doch, wie es um dich steht. Ich bin doch für dich da. Und letztlich fragt Gott auch uns damit, meinst du, ich wüsste nicht, was du brauchst in deinem Leben, in deinem Sein und in deinem Tu-Auftrag? Denkst du, ich kenne deine Bedürfnisse nicht? Mein Kind, weiß ich denn nicht, dass du eine Wohnung brauchst? Mein Kind, weiß ich denn nicht, dass du dich einsam fühlst? Weiß ich denn nicht, dass du deinen Job verloren hast? Weiß ich denn nicht, dass du familiäre Probleme hast? Weiß ich denn nicht, dass sich das Leben für dich gerade so schwer anfühlt? Weiß ich denn nicht, dass du schwer verletzt wurdest, seelisch? Weiß ich denn nicht, dass mein Kind, doch, ich weiß das und ich kümmere mich. Vertrau mir und bitte vergiss nicht, wer ich bin, was ich kann und wie ich immer für dich da bin. In allem, was du tust, da, wo du an dir zweifelst, da, wo du an mir zweifelst, da, wo du denkst, wie soll ich das schaffen? Und auch da, wo du denkst, ja, das mach ich mit links. Da sagt Gott uns, hey, ich habe mich bisher um alle meine Kinder gekümmert und auch um dich. Und das werde ich auch weiterhin tun. Das ist Gottes Zuspruch an uns. Amen.